heißt das Judentum. Das Judentum, das hat ein großer Mann geschrieben, der schon im Himmel ist, wie mein Vater. Dieser Mann heißt Hans-Jochen Gamm. Gamm wie Gammastrahlen. Das habe ich neu herausgegeben. Das Buch kam in den 80ern heraus, war ein großer Erfolg. Leider war Hans-Jochen Gamm zu alt, um es neu herauszubringen. Ich durfte es, es war sein letzter Wille, und ich habe es im LIT-Verlag, L-I-T, Verlag Münster-Westfalen, neu herausgegeben. Das heißt einfach das Judentum im LIT-Verlag, L-I-T, kriegt ihr übers Internet oder über die Buchhandlung, Hans-Jochen Gamm mit einem Vorwort von mir. Hans-Jochen Gamm, das Judentum, eine exzellente Einführung mit tiefen religiösen, sprich theologischen Betrachtungen des Judentums. Nicht nur die nackten Fakten, was essen Juden, wann essen sie, wann dürfen sie nicht essen, sondern auch tiefere Betrachtungen. Hans-Jochen Gamm, das Judentum. Zweites Buch, das ich wärmstens empfehle, erkennt's, Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen. Gibt's auf deutscher Sprache. Ich wiederhole, Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen von Roland Gradwohl. Rabbiner Dr. Roland Gradwohl, alle schon im Himmel? Die Bücher sind noch auf der Erde, unter der Sonne. Ich wiederhole, Roland Gradwohl, wie Grad, 20 Grad, und Wohl, oh wie Wohl ist mir am Sonntag. Roland Gradwohl, Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen. Hochinteressant, arbeitet so wie ich, schaut sich Texte an, unterschiedliche Texte aus dem Ersten Testament gemischt, von Genesis bis Maleachi, immer 20, 30 Seiten, so dass es überschaubar ist, nicht zu viel auf einmal, und minutiös. Was bedeutet das Wort? Was ist Hebel? Was ist Shamay? Himmel, Erde. Mit wunderschönen, tiefen Gedanken. Das ist eine Aufzeichnung von Arbeiten, die er in den 80er Jahren im Kloster Denkendorf vorgenommen hat, und das wurde verschriftlicht. 1000 Seiten, 20 Euro. 1000 Seiten, 20 Euro. Lohnt sich wirklich. Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen, kauft's morgen. Ja. 20 Euro morgen früh in Bamberg. Ich
muss jetzt erstmal zusammenzählen, was jetzt zusammengekommen ist.
Ach so, okay. Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen. Noch ein Buch von meinem lieben Freund, ein Jesuitenpater, der ist der Provinzial der Jesuiten in der Schweiz, Christian Ruttishauser. Das liest sich in einer Nacht. Christian Ruttishauser, typisch Schweizer Name. Christian Ruttishauser, Ruttishauser, Christsein im Angesicht des Judentums. Christsein im Angesicht des Judentums. Ich wiederhole, Christsein im Angesicht des Judentums. Packend, packend. Das haben Sie in einer Nacht durch. Christsein im Angesicht des Judentums. Echter Würzburg übrigens. Echter Würzburg Verlag. Echter Würzburg. Das ist ein großer katholischer Verlag in Würzburg. Christsein im Angesicht des Judentums. Dann habe ich noch etwas. Auch ein tolles Buch. Von Albrecht Lohrbecher. Das ist ein Protestant. Albrecht Lohr, wie Lohr, L-O-H-R, Becher, wie der Bach, mit Umlaut, Herausgeber. Albrecht Lohr Becher im Kohlhammer Stuttgart. Kohlhammer Verlag ist ein großer religiöser Verlag. Kohlhammer Stuttgart, was Christen vom Judentum lernen können. Auch ein Leckerbissen für Sie. Was Christen vom Judentum lernen können. Was Christen, habt ihr das? Was Christen vom Judentum lernen können. Was Christen vom Judentum lernen können. Ein Leckerbissen. Da werden alle klassischen Vorurteile angeschaut und revidiert. Wie zum Beispiel, die Juden haben Jesus ans Kreuz geschlagen und die Pharisäer hassten Jesus und Jesus brachte den Schabbat und Jesus hasste die Frauen. All diese dummen Sprüche, die sich über Jahrtausende gebildet haben, werden solide entkräftet. Unbedingt wichtig für Sie und auch für Kinder, Jugendliche. Wenn Sie das auch jungen Menschen schenken wollen, Ihren Kindern, Ihren Verwandten, empfehlenswert. Das ist ein großes Buch mit vielen Arbeitsmaterialien für Rallye-Unterricht oder Katechismus. Dann habe ich gestern natürlich empfohlen, die Schrift von Martin Buber. Ich will es nochmal aufgreifen. Die Schrift, die Übersetzung, die Übertragung von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Die Schrift heißt das. Das sind vier einzelne Bände im Paperback. Lohnt sich auch, von Deutsche Bibelgesellschaft. Deutsche Bibelgesellschaft, die Schrift, Martin Buber, Franz Rosenzweig. Etwa 50 Euro, lohnt sich. Da haben Sie eine neue Übertragung neben Ihrer klassischen Einheit und Elberfelder und Zürcher, mit der wir hier arbeiten, seit Freitagabend. Haben Sie. Empfehlen Sie doch auch.
Ja.
Hoch empfehlenswert. Die Schrift Martin Buber, Franz Rosenzweig, Deutsche Bibelgesellschaft. Dann empfehle ich noch was, habe ich auch schon erwähnt gestern, will es nochmal sagen, der Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort. Schöpfung im Wort, 50 Euro, leider nicht billig, aber eine Spezialität, die Sie Ihr Leben begleiten wird. Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort. Die Spiritualität der Heiligen Schrift. Die Spiritualität der Heiligen Schrift. Schöpfung im Wort, ein Klassiker eines großen jüdischen Mystikers, der sich so Dinge anschaut, wie wir es auch gemacht haben. Warum steht das Wort da? Welchen Zahlenwert hat das Wort? Warum steht das Wort so und nicht so da? Nur unter der Sonne, über der Sonne. Bitte? Nein, das ist nur meine Beschreibung. Offiziell heißt das Schöpfung im Wort. So heißt es. So sagen es der Buchhändler, der findet das sofort. Friedrich Weinreb, wie die Weinrebe, ohne E. Schöpfung im Wort. So kriegen Sie es ruckzuck. Das sind die wichtigsten Themen. Wunderbar. Noch Fragen Ihrerseits? Und ja, übrigens, wenn Sie mich kontaktieren wollen, ich bin immer im Internet, müssen Sie keine E-Mail aufschreiben, einfach Yuval Lapide, kommen Sie auf meine Website im Google und ich bin bekannt dafür, ich beantworte alle Mails. Ich kriege hunderte von Mails jeden Tag. Nicht immer auf einmal beantworte ich sie. Wenn ich nicht da bin, beantworte ich sie natürlich nicht. Aber wenn ich zurückkomme, alle Fragen. Wenn Sie mal Fragen haben, bin ich Ihr Fachmann für Judentum. Sehr gerne. Internetseite, dort sehen Sie meine E-Mail-Adresse, Skype, alles drin. Bitte.
Ich hätte gerne noch eine Literaturempfehlung zur rabbinischen Schriftauslegung, so ähnlich wie der Kalebach, wie der Josef Kalebach.
Nämlich?
Ein deutscher Rabbiner vor dem Zweiten Weltkrieg.
Verstehe ich. Ja. Pass auf, da gibt es, gut, dass du fragst, es gibt einen Verlag in der Schweiz, der heißt Morascha. Und der hat lauter solche Spezialitäten. Nur die habe ich mir nicht alle auswendig gemerkt. Ja. Und pass auf, dieser Verlag heißt, schreiben Sie es auf, www.morascha, Martin, Otto, Richard, Anton, Siegfried, Cäsar, Heinrich, Anton. Morascha ist ein hebräisches Wort, das heißt Tradition. Ich wiederhole, Martha, Otto, Richard, Anton, Siegfried, Cäsar, Heinrich, Anton. Morascha.ch für Schweiz. Und dort, ihr anderen Lieben, findet ihr einen riesen Katalog an Judaika. Das läuft über die Schweiz. Mittlerweile hat die Chefin mit mir vereinbart, dass man auch in Euro bezahlen kann. Sie hat ein Konto in Deutschland eröffnet, an der Grenze zur Schweiz in Lörrach, sodass man nicht Schweizer Franken überweisen muss, was sonst ein Vermögen ist. Weil die Schweiz wahnsinnig teuer ist in puncto Porto. Sie geht selbst nach Lörrach und schickt es in Lörrach an der Grenze ab und dann wird es für uns Deutsche billiger. Und dort gehst du rein, hast einen riesen Überblick und findest die Philosophie des Judentums, die Theologie des Judentums und Bibelauslegungen. Natürlich nicht so präzise wie mein Roland Gradwohl, den empfehle ich von Herzen, wenn du den dir beschaffst, Roland Gradwohl. Aber wenn du so Spezialitäten suchst, so kurze Geschichten wie eben, was du nanntest, der Kalebach oder weiß ich's, ja doch, da gibt es auch etwas Schönes übrigens, das kann ich Ihnen auch empfehlen. Und zwar schreiben Sie es gerade auf, das ist Samson Raphael Hirsch, den gibt es dort auch. Samson Raphael Hirsch war ein großer jüdischer Denker im 19. Jahrhundert. Samson, Raphael und ein Hirsch. Und der hat einen riesen Kommentar geschrieben über die Psalmen. In deutscher Sprache, Gott sei Dank. Da geben Sie ein bei Morascha einfach die Psalmen. Ein Kommentar von Samson Raphael Hirsch. Das hat sie normalerweise im Angebot für umgerechnet 40, 50 Euro, die Frau, die Chefin dort, Frau Beer. Wiederhole, Samson Raphael Hirsch. Susanne Grimmer überlegt ja mit Elmar Kozid, ob wir nächstes Jahr Psalm oder Kabbalah machen, das entscheidet ihr noch. Das ist ein super schönes Buch. 500 Seiten, ganz tiefe, so wie wir es hier machen. Wort für Wort Analysen der 150 Psalmen. Im Morascha Verlag, neben anderen Werken. Okay, jetzt kommen wir zurück zum Text. Wir beenden heute unsere Kapitel. Wir werden es natürlich, wie gesagt, nicht Wort, nicht Zeile für Zeile machen. Wir waren auf Seite 400 unten. 400 unten. Da wollte ich noch einmal bitten, dass unser, wenn du so lieb bist, der Unterfranke.
Und ist da am Anfang?
Nein, unten allerhand. Nochmal unten 400 unten allerhand.
Ja, ja.
Denn das ist noch ein wichtiger Passus, den wir gestern nicht besprochen haben. Allerhand 400 unten.
Allerhand habe ich gesehen in meinen Dunsttagen, da west ein Bewerter, der bei seiner Bewährung schwindet, und da west ein Frevler, der bei seinem Übeltun lange besteht.
Achten Sie auf das schöne Deutsch.
Sei nimmer ein Vielbewährter und zeig nicht übermüdig dich weise.
Übermäßig. Woran denkst du schon wieder? Ja. Jetzt hast du dich verraten. Sigmund Freud hat immer wieder recht. Sigmund Freud erwischt uns immer wieder. Woran er wieder denkt morgens um 9:30.
Ja, und zeig nicht übermäßig dich weise. Warum willst du verstarren?
Verstarren ist bei ihm ein stärkeres Wort für erstarren. Buber kreiert ja immer wieder Germanismen, Neogermanismen. Das ist typisch, darum lade ich Sie ja ein, Buber zu kaufen. Weil Buber faszinierenderweise neue deutsche Wortschöpfungen leistet, um das Hebräische noch stärker zu spüren. Natürlich gibt es kein Wort für verstarren. Aber Buber sagt sich, ich kreiere das Wort einfach. Weil in dieses Bild des dieses starken Erstarrens reinkommen will. Wenn du ganz stark erstarrst, dann verstarrst du. Das ist das hebräische Bild dahinter.
Frevle nimmer viel, sei nimmer ein Narr. Warum willst du sterben, wann noch nicht deine Frist ist? Gut ist, dass du an dies da dich haltest und deine Hand auch nimmer lassest von diesem da. Denn wer Gott fürchtet, wird all dessen ledig. Die Weisheit erkühnt den Weisen mehr als 10 Schaltende, die in der Stadt sind. Denn unter Menschen ist kein Bewährter, der das Gute tut und der nie sündigt. Auch alles Gerät, das sie reden, gibt nimmer dein Herz daran, damit du nicht deinen Knecht dich gering machen hörest. Denn von vielen Malen weiß auch dein Herz, da auch du andere gering gemacht hast.
Wunderschönes Deutsch. Darf ich Sie bitten, 5 Minuten dieses schöne, wirklich gewagte, aber anregende Deutsch zu reflektieren und zu merken, welche Botschaft er uns hinterlässt. Da ist auch eine Botschaft, die aus seinem reichen Leben kommt. Er verkündet uns, den Versammelten an seinem Hof oder in einer großen Stadt, in der er war, in der er seine Aufwartung machte. Versuchen Sie zu verstehen, was er hier sagt. Es ist nicht ganz einfach, aber 5 Minuten mal reflektieren in einfachen deutschen Worten, was will er uns mitteilen, wovon ermahnt er uns? Möchten Sie was beitragen? Ist Ihnen was?
Mir fällt da dieses Sprichwort ein, wenn du mit deinem Zeigefinger auf jemanden deutest, gehen 3 Finger auf dich zu.
Wunderschön, ein Klassiker. Können Sie ein bisschen in Ihre Worte kleiden, was Sie
also,
damit meinen?
Wenn man andere anschuldigt, soll man erst einmal schauen, zum Beispiel in einer Straßenampel, wenn da einer jemanden also hupt und tut, wenn man gleich weiterfährt, soll man sich überlegen, wie oft man selber. Also,
ja.
Das gemacht hat.
Ja, ja. Haben Sie den Ausdruck verstanden? Dankeschön. Was er am Anfang sagt, allerhand habe ich gesehen in meinen Dunsttagen. Das ist ein wichtiger Satz. Er sagt, ich habe so viel erlebt in meinen vergänglichen Tagen. Achten Sie auf die Schönheit dieser deutschen Formulierung. Allerhand habe ich gesehen in meinen Dunsttagen. Würdigen Sie das Deutsch dieses großen deutschen Juden. Die Dunsttage, die vergänglichen Tage, die dahinschwindenden Tage, sagt er. Und aus dieser seiner Erfahrung will er uns etwas mitteilen. Doppelpunkt. Da west ein Bewährter, haben Sie das verstanden, Jude? West ein Bewährter, der bei seiner Bewährung schwindet. Und da west ein Frevler, der bei seinem Übeltun lange besteht. Welches Thema greift er da auf, wenn Sie es in Ihre Worte kleiden?
Dass man sich nicht auf allen Sektoren als die Top-Person empfinden soll, der alles weiß und man sich selber in Frage stellen soll.
Genau. Ja, er will damit sagen, er sagt, es gibt ein Bewährter, ist bei ihm immer ein rechtschaffener Mensch, der sich bewährt hat. Das ist ein typischer Ausdruck, den er benutzt für den Tzadik. Tzadik ist ein Ausdruck im Hebräischen, der Rechtschaffene heißt normalerweise die Übersetzung bei Luther und bei Elberfelder. Er sagt, ein Bewährter, ein Mensch, der sich bewährt hat im Leben. Und er sagte, ich habe festgestellt in meinen Dunsttagen, da gibt es einen Bewährten, der trotz seiner Bewährung, trotz seinem guten Verhalten schwindet, sprich stirbt, sprich leidet. Das ist die Frage der Theodizee. Wenn Sie das vielleicht an den Rand schreiben. Die Frage der Theodizee, warum müssen die Rechtschaffenen leiden? Diese Frage stellt er hier. Warum müssen Rechtschaffene leiden? In seine Worte gekleidet. Und er sagt, der West haben wir ja schon geklärt am Freitagabend, da ist vorhanden, sein Wesen zeigen heißt bei ihm Wesen. Da West ein Frevler, ein Bösewicht, ein Rascha im Hebräischen, der bei seinem Übeltun lange besteht. Da ist ein Verbrecher, sagt er, ich habe gesehen, da ist ein Verbrecher, und dem geht's frei gut, fränkisch gesprochen. Dem geht's frei gut, fränkisch gesprochen. Warum geht's dem gut? Warum wird er nicht sofort dahin gerafft? Warum wird der Mensch, der Gutes tut, sofort in Anführungszeichen bestraft, kriegt irgendeine Krankheit, fällt tot um mit 30 oder mit 50? Und ein anderer, der gestohlen hat, der vergewaltigt hat, lebt irgendwo im Gefängnis oder sonst wo, wird noch durchgefüttert und wird 80 oder 100. Dieses Thema spricht er auch an. Das ist ein ganz heißes Thema. Das nennt man in der Fachsprache die Theodizee. Von Theos, Gott, die C, Dike, die Gerechtigkeit, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Das ist ein uraltes Thema, das wird in welchem Buch, wissen Sie, noch stärker thematisiert? In welchem Buch der Bibel, damit wir wieder den ganzheitlichen, Hiob natürlich, damit wir den ganzheitlichen Bezug haben. Im Buch Hiob wird dieses Thema auf 42 Kapiteln, nicht nur auf 12 Kapiteln, riesig ausgebreitet. Die Frage, warum gibt es Phänomene, in denen man sieht, ein Verbrecher lebt vor sich hin, hat keine Krankheiten und ein anderer Mensch, der Gutes tut, der anderen sein Leben hingibt, hat Krankheit, Parkinson, MS oder was er immer damals gehabt hat und stirbt dahin mit 40. Das ist eine alte Frage und er sagt, ich habe keine Antwort darauf. Ich habe keine Antwort darauf. Das ist wieder unser Thema. Wir können nicht alles ergründen. Das ist auch das Thema von Kohelet. Wir können nicht die tiefsten Tiefen von Gottes Schöpfungsplan ergründen. Denn er sagt, sei nimmer, und darum kommt seine Empfehlung, da wo ich den Pfeil gemalt habe, sei nimmer ein Vielbewährter und zeig nicht übermäßig dich weise, warum willst du verstarren? Er sagt im Klartext, versuch nicht immer mit Gewalt, damit dir nichts passiert, ein super, super Bewährter, ein super Heiliger zu sein, denn das zahlt sich nicht immer aus. Du kennst Gottes Berechnungen nicht. Noch einmal in meine Worte gekleidet. Es lohnt sich nicht, es zahlt sich nicht aus, im Leben zu sagen, ich tue nur Gutes und ich bin ein Heiliger und ich bemühe mich jeden Tag, ober, super, mega heilig zu sein, denn dann bin ich ja sozusagen geschützt vor den Schlägen des Lebens. Diese Rechnung geht nicht immer auf, sagt er, weil du Gottes Berechnungen, Gottes Überlegungen in deinem Leben eben nicht kennst. Gott schaut nicht, wie viel hast du gegeben und wie brav warst du, und dann hast du sozusagen eine Garantie, dass du 120 Jahre alt wirst. Diese Berechnung will Gott nicht. Darum sagt er, hör auf mit solchen Spielereien, mit Hirnakrobatik, das geht nicht. Gott ist kein Geschäftsverzunder und Gescheitheit. Gott sagt, Salomon sagt, diese Rechnung geht nicht auf. Du kannst mit Gott keine mathematischen Berechnungen und keine Deals machen. So ist Gott nicht. Du kannst mit Menschen Deals machen. Du gibst mir das, ich gebe dir das, wir machen einen Vertrag. Aber nicht mit Gott, bitte. Das zahlt sich nicht aus, sagt er. Ganz klar.
Und dann kommt ja auch das Ego wieder rein. Mhm. Wenn das so funktionieren würde, dann wären wir eigentlich im Kampf gegen dieses Ego verloren.
So ist es.
Wir könnten dann so wunderbar berechnen und kalkulieren. Jetzt
habe wunderbar. Ich
das gemacht und das und alle 613 Gebote.
Wunderbar.
Plus noch irgendwelche Supers von Jesus und dann juhu. Ne, dann
weißt du, dass du ein sehr Gescheiter bist?
Das sagst du nicht.
Das sage ich gerne.
Ja, ja.
Nee. Ist Ihnen das klar, was Dr. Thomas Ness eben gesagt hat? Er sagt, diese Berechnungen, diese Kalkulationen nützen nichts. Gott erwartet von uns, was Jesus ja auch sagt, nicht aus Lohnüberlegungen. Jesus sagt das ja wie die Juden auch. Wenn du zu Gott gehst, ins Gotteshaus, tu es aus Liebe. Und Gott wird uns aus seiner Liebe Lohn geben, aber mach es nicht aus Lohn. Denn Gott ist nicht dein Arbeitgeber, der dir deinen Lohn bezahlt am Ende des Monats. Das ist Gott nicht. Er bekommt von seiner Schule, habe ich verstanden, jeden Monat einen Lohn, damit er seine 10 Kinder ernähren kann und seine Frau, nicht wahr? Aber Gott ist kein Arbeitgeber. Gott hat mit uns keinen Arbeitsvertrag abgeschlossen. Fang nicht an, Gott als Arbeitgeber zu reduzieren. Es taugt nicht. Gott steht über allem, was wir hatten. Gott ist über der Sonne. Wenn Sie das noch notieren. Immer wieder unser Topos, Gott ist über der Sonne. Wir sind unter der Sonne. Sie erinnern sich. Immer dieser Topos, dieser feste Begriff. Wir sind unter der Sonne. Und unter der Sonne gibt es menschliche Spielregeln. Lass mich gerade ausführen, Sekunde, damit der wichtige Faden nicht reißt. Unter der Sonne gibt es ganz klare Spielregeln. Es gibt die Vergänglichkeit und es gibt einen Zyklus des Lebens. Jeden Tag das gleiche Spiel, wenn Sie wollen. Sonne auf, Sonne runter, dann ist der Sommer, dann ist Winter, dann müssen wir essen, dann müssen wir uns ausziehen, dann müssen wir uns duschen, dann müssen wir trinken, ins Bett gehen. Es ist ein gewisser Zyklus, ist unvermeidbar. Und dennoch steckt in allem eine Weisheit Gottes unter dieser Sonne, aber Gott ist im Himmel, hat man gestern, Sie erinnern sich. Die Weisheit, die letztgültige Weisheit Gottes, ein ganz wichtiger Satz für unsere letzte Sitzung heute Vormittag, die letztgültige Weisheit Gottes ist über der Sonne, beziehungsweise im Himmel. Und die können wir, solange wir verkörpert sind, nicht ergründen. Darum auch nicht anfangen mit menschlichen Ego-Konstruktionen. Versuchen, Gott in die Karten zu schauen. Das wird nicht gehen. Wir können Gott, Dankeschön, wir können Gott nicht in die Karten schauen, weil Gott für uns undurchschaubar ist.
Ja, warum steht aber dann in der Bibel an irgendeiner Stelle, Gott züchtigt den Gerechten?
Das ist ein guter Gedanke. Soll ich dazu darauf eingehen?
Ja, warum?
Okay, ganz kurz zum Thema Theodizee, die Gerechtigkeit Gottes. Warum müssen die Gerechten leiden? Und warum genießen oder florieren oftmals die Bösen? Das Judentum sagt, und es gibt auch einige Stellen dazu, ganz kurz, weil wir nicht in die Theodizee hineinsteigen wollen. Das Judentum sagt, wenn Gott die Gerechten, die bewährten, er sagt, leiden lässt, dann hat das mit ihrer Reifung zu tun und hat es damit zu tun, dass sie die Fähigkeit haben, mehr als ein Bösewicht, Leid auf sich zu nehmen, es zu ertragen, weil sie ebenso rechtschaffen sind. Ein Frevler, ein Bösewicht, hat nicht die Fähigkeit, diese Lasten zu schultern. Der tut einfach Böses und der hat nicht die innere Fähigkeit, die innere Größe, die innere Kapazität, wirklich das Leid zu tragen. Der ist nicht fähig dazu, modern deutsch gesprochen. Der kann das nicht, der kann es nicht. Ein Gerechter ist so konstruiert, so gestrickt, modern deutsch gesprochen, dass man ihm Lasten aufbürden kann. Er ist so beschaffen, dass er, wenn er Härten ertragen muss, eher darunter wächst und es schafft und besteht, als wenn ein Frevler, der nur nach Äußerlichkeiten rennt und beim kleinsten Unwetter sofort zusammenbricht, fränkisch gesprochen, sofort zusammenbricht. Das ist ein kleiner Hinweis für Sie, wie das Judentum und auch die Bibel versucht, damit umzugehen, dass gute Menschen eher leiden als böse Menschen. Da gebe ich Ihnen übrigens auch ein Buch, wenn Sie das haben wollen. Da gibt es ein tolles Buch von Harold Kushner, der seinen Sohn verloren hat mit 9 Jahren, vor 30 Jahren. Und der ein Buch geschrieben hat, when bad things happen to good people. Das gibt's auf Deutsch. Wenn guten Menschen Böses widerfährt. Wenn guten Menschen Böses widerfährt, kaufen Sie sich das. Wenn Sie wirklich interessiert sind, zu sehen, wie ein Mensch, der gut war sein Leben lang, auf einmal ein totes Kind in der Hand hält und sagt, lieber Gott, womit habe ich das verdient? Ein totes Kind, was habe ich denn Böses getan? Und dann natürlich merkt, dass das keine Strafe ist, sondern eine Herausforderung zu innerem Wachstum. Und daraus hat er vor 30 Jahren schon ein weltberühmtes Buch geschrieben, ein Welterfolg. Und das ist im Deutschen natürlich vorliegend, müssen Sie gucken, im Internet ruckzuck gefunden, wenn guten Menschen Böses widerfährt. Harold Kushner, ein Rabbi aus Massachusetts, Amerika. Da steht noch ganz, ganz viel. Aber das war ein Hinweis für Sie, dass Sie eine Richtung bekommen.
Ich weiß, dass Sie da nicht richtig aussehen.
Ein bisschen lauter.
Aber welchen Sinn hat es, wenn, dass Gott jemand etwas Böses schickt, also Leid schickt? Ist eigentlich Natur, von der Natur her gegeben, dass wir mit Leid behaftet werden, in irgendwelcher Weise?
Ganz kurz.
Wir Gläubigen können dann vielleicht sagen, ja, ich gebe das Gott anheim, aber dass es von Gott geschickt ist.
Ja. Es ist so, er sagt es auch in seinen Worten, wir werden es gleich sehen, wir werden gleich umblättern. Kohelet und das Judentum und Hiob auch, Susanne nickt, Hiob natürlich auch. Das Judentum, sprich die großen Bücher der Bibel und die späteren rabbinischen Auslegungen sagen, wir leben in einer gefallenen Welt. Seitdem wir vertrieben wurden, haben wir schon gesagt, Sie erinnern sich, seitdem wir aus dem Paradies vertrieben wurden, sind wir nicht mehr im Paradies. Und seitdem Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis aßen, ist das Böse und das Gute in einem ständigen Kampf in uns. Das Böse und das Gute ringen ständig in uns und das Gute und das Böse gehören zu dieser Welt. Darum gibt es IS und darum gibt es den 9. November morgen und darum gibt es den September 11. und all die furchtbaren Dinge, die da passieren. Das Gute und das Böse gehören zu dieser Welt und die sind permanent im Kampf miteinander, sowohl in uns als auch um uns herum. Und wir müssen navigieren sozusagen in diesem Meer zwischen Gut und Böse und uns eben jeden Tag aufs Neue entscheiden. Das ist ein Produkt unseres Vertriebenwordenseins aus dem Paradies. Wir wurden aus dem Paradies vertrieben. Genesis, immer wieder die Genesis-Geschichte, haben wir ja angeschaut. Und seitdem wir aus dem Paradies vertrieben wurden, können wir nicht mehr nur im Schlaraffenland leben. Bevor unsere Eltern zur Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse griffen, war alles Schlaraffia. Gott wandelte und sie waren nackt und schämten sich nicht und es gab keinen Mord, es gab kein Blutvergießen. Sie ernährten sich vegetarisch, steht sogar drin, niemand hatte Lust nach Fleisch, niemand hatte Lust nach Verbrechen. Kaum wurden wir vertrieben aus dem Paradies, haben wir ja schon besprochen, bringt einer den anderen um. Und das ist ein Produkt noch einmal des Vertriebenwordenseins aus dem Paradies. Und die Rabbiner und die Bibel sagt, damit müssen wir leben. Solange der Messias nicht kommt, werden wir jeden Tag konfrontiert sein mit furchtbaren News am Fernseher und auch mit uns selbst, die wir eben jeden Tag neu entscheiden müssen. Sind wir böse oder gut? Das bleibt uns ja auch nicht erspart. Sie müssen sich auch jeden Tag entscheiden, tue ich Gutes oder tue ich Böses? Das ist dieser Kampf. Dieser innere Kampf bleibt uns nicht erspart.
Wie stellt sich denn
Gott? Bitte, Moment.
Es ist keine Strafe Gottes.
Nein, es ist eine Konsequenz Gottes. Das haben wir schon mal notiert, wenn Sie es bitte Ihrerseits notieren. Die Vertreibung aus dem Paradies ist keine Strafe Gottes. Das Wort Strafe kommt da nicht vor. Es kommt so gut wie nie vor in der Bibel. Es ist eine Konsequenz, nenne ich das. Eine Folge, die Gott uns aufbürdet, weil wir uns unangemessen verhalten haben. Der jüdische Gott, der judeo-christliche Gott, ist ein konsequenter Gott, kein strafender Gott. Gott zeigt uns, es hat Folgen, wenn du was tust. Du hast dich miserabel benommen, du hast das Gebot Gottes übertreten, du bist nicht mehr würdig, in diesem Paradies zu leben und darum musst du raus. Das nennt man Konsequenzen, nicht Strafen.
Wie legt denn das Judentum die Tatsache aus, dass Gott den Menschen schuf und erkenntnisfähig ist und er verwehrt ihm die Erkenntnis?
Naja, so kann man das, so hart kann man das nicht sagen. Es gibt einen Satz in Jeremia 9, 22, 23. Wer ist ein Held, der mich erkennt, spricht der Gott Sebaot. Wir können Gott schon erkennen, und die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, liebe Freunde und Freundinnen, nur es wird immer, wie Paulus in 1. Korinther sagt, Stückwerk bleiben.
Nein, nicht jetzt nur Gott erkennen, sondern überhaupt, wenn vom Baum der Erkenntnis...
Wir haben ja die Erkenntnis.
Ja,
wir haben ja die Erkenntnis.
Da wird ja gleich das Geschöpf wieder durch Gott niedergemacht, wenn er das verbietet.
Naja, niedergemacht will ich nicht sagen, sondern es ist so, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, was macht ihnen Gott was, wenn Sie sich die Geschichte genau anschauen? Er näht ihnen Röcke. Und das ist ein, bitte?
Die Scham und...
Ja, und das wird natürlich so gedeutet, das können Sie auch so deuten, dass es ein Zeichen dafür ist, dass Gott uns begleitet in diesem, unserem Ausziehen aus dem Paradies. Gott lässt uns nicht im Stich. Und Gott ist ja mit uns. Es ist ja nicht so, dass außerhalb des Paradieses alles miserabel ist. Es gibt ja auch schöne Erfahrungen außerhalb des Paradieses. Wir bauen ja auch schöne Dinge. Es gibt ja auch Menschlichkeit. Es ist ja nicht nur ein Desaster außerhalb des Paradieses. Gott ist mit uns auch außerhalb des Paradieses. Nur eins, und Erkenntnis können wir auch erlangen, eins steht fest, der Kampf zwischen Gut und Böse bleibt uns nicht erspart. Der Kampf zwischen Gut und Böse bleibt uns seit unserem Vertriebenwordensein aus dem Paradies nicht erspart. Das heißt nicht, dass Gott uns verlassen hat. Gott ist mit uns außerhalb des Paradieses immer. Und es, sonst hätten sie ja nicht die großen Stellen in der Bibel, in denen es heißt, Gott spricht mit ihm und Gott spricht mit ihm und Gott wird mit ihm und ihm. Gott ist ja permanent in der Bibel mit uns. Lesen Sie ja in der Bibel. Nur, wir sind in einem Zustand des Kampfes. Bitte.
Dass der Mensch, also Adam und Eva, vorher schon Erkenntnis hatten, sieht man ja daran, dass Adam den Auftrag hatte, Namen zu geben.
Ja.
Namen geben ist ein Erkenntnisvorgang. Er gibt ja allen Tieren Namen.
Ja.
Und ich würde mal so sagen, dieser Baum, der war da, aber der funktioniert in seiner paradiesischen Form nur, wenn man ihn nicht anfrisst.
Richtig.
Manche Dinge sind eben nicht zum Essen da. Mhm. Und da ist sozusagen wie eine Art Kurzschluss. Also diese Frucht wird gegessen, ist natürlich nur eine Metapher, das ist auch klar.
Ja.
Und dadurch wird sozusagen das Innere nach außen und das Äußere nach innen. Das heißt, also die Prioritäten sind verkehrt. Die Materie wird auf einmal wichtiger als der Geist, das Äußere wichtiger als das Innere. Und das Ergebnis der Konsumation der Frucht ist, dass man das Gute und Böse gerade nicht mehr unterscheiden kann.
Ja.
Dass Verwirrung da ist. Dass
genau.
Das Gute böse aussieht, dass das Gute schwer zu erkennen ist, dass das Böse sich als Gutes tarnt und so, wie wir das heute ja noch haben. Mhm. Permanent müssen wir diesen Schleier zerreißen, der über den Dingen liegt, um zu erkennen, was ist jetzt wirklich gut, was ist in diesem Moment gut, was will Gott jetzt gerade in diesem Moment von uns oder im nächsten Tag und in den nächsten 10 Jahren oder wie auch
immer. Ich will es nochmal anders ausdrücken und die anderen lieben Teilnehmer. Das Leben außerhalb des Paradieses, was ja auch Kohelet thematisiert, ist nicht mehr so einfach und so unkompliziert und so verspielt und so kindlich, sagt Martin Buber, so kindlich unschuldig, wie es im Paradies war. Martin Buber sagt in einer seiner Auslegungen sehr schön, dass wir im Kindergarten waren. Adam und Eva waren wie Kinder in einem Kindergarten im Paradies. Und dieses unschuldige Kindergartendasein ist vorbei. Wir sind heute sozusagen erwachsen, wir sind entlassen in das harte Leben. Es wird ja auch gesagt, im Schweiße deines Angesichts, haben wir ja auch schon mehrfach ausgesprochen, Sie erinnern sich. Im Schweiße deines Angesichts musst du arbeiten. Im Garten Eden mussten wir nicht im Schweiße unseres Angesichts arbeiten. Da wuchs alles und der Mensch konnte die Früchte genießen ohne Ende. Und im Garten Eden musste die Frau nicht unter Schmerzen gebären. Steht alles in der Bibel. Unter Schmerzen wirst du gebären, steht in unserer Heiligen Schrift. Da ist eine Konsequenz uns auferlegt, die eben unangenehm ist. Frauen müssen mit Schmerzen gebären. Ist der gesamte Geburtsprozess, auch spirituell gesprochen, schmerzhaft. Und wir müssen uns unser Brot erarbeiten. Es ist kein Zuckerschlecken mehr. Es ist ein hartes Leben, ein hartes Brot. Das Dasein im Außerparadiesischen ist nicht mehr Schlaraffia. Bitte.
Aber was Sie da erzählen, geht doch völlig an der Evolution vorbei. Was ist denn das mit dem Garten Eden? Das ist doch nicht die Art, wie die Menschheit sich entwickelt hat.
Oh, das sind zwei verschiedene.
Genau.
Das sind zwei verschiedene Blickrichtungen. Also ich kann, was wir machen, ist, wir gucken auf diese Texte jetzt sozusagen in der rabbinischen Auslegungstradition drauf. Ich kann die Texte aber auch nochmal, historisch kritisch angucken, dass ich sage, okay, das ist eine bestimmte Textart, also wenn wir Genesis angucken, ja, also Schöpfungserzählung, wir haben religionsgeschichtlich ähnliche, ein bisschen vergleichbare Schöpfungsmythen auch, ne, können die deuten, können sagen, okay, in diesen Erzählungen, in diesen Schöpfungsmythen wird uns was erzählt, über wie die Menschen sich überlegt haben, so, wieso sind wir da, wieso sind die Dinge so, wieso gibt es Recht, wieso gibt es Unrecht, wieso gibt es, ne, so dieses, und das wird eben in diesen Schöpfungsmythen versucht zu erklären, warum sind wir nicht mehr in den guten Zuständen, so.
Okay. Aber das klingt hier so,
ja,
als wäre das die Wahrheit.
Nein, ja, es ist, nein, also ich denke, Wahrheit ist immer eine relative in dem Sinne, dass es immer meine Wahrheit ist. Oder ja, wo ich sage, das so achte ich das für richtig, das ist meine Sicht auf die Dinge. Ne? Also Wahrheit ist ein Beziehungsausdruck. Ja. Und was wir machen, ist sozusagen, wir gucken durch die rabbinische Brille,
genau,
durch die rabbinische Schriftauslegungsbrille, und hören diese Erzählungen, diese Geschichten aus dieser Perspektive. Ja, so. Das heißt aber nicht, dass es die einzige Perspektive ist. Es ist eine Perspektive. Es gibt auch andere Perspektiven, auf diese Erzählungen zu gucken. Wir gucken halt jetzt rabbinisch.
Ja. Aber man müsste in so einer Sache, in so einem Seminar, da ein bisschen weiter denken können und dürfen und sollen, ist
gut.
Meine Meinung.
Ja? Kurz was?
Ja. Ja.
Ich denke mir jetzt nur mal auf den Schöpfungsbericht, oder ich denke, es ist zurückzukommen. Es ist ja nicht ein Schöpfungstagebuch, wann was wie abgelaufen ist, sondern es ist ein Schöpfungsmythos, wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem, entsprechend auch nach dem Gilgamesch-Epos. Ja. Da kommt es ja auch vor. Es ist also ein Lob an Gott für die Schöpfung. Und es ist ja nicht ein geschichtliches Tagebuch, und damit ist ja die Evolution nicht ausgeschlossen. Aber es kommt ja, wie du gesagt, oder wie sie gesagt haben,
ja, das passt an, schon.
Aus welchem Blickwinkel ich was
genau
sehe.
Ja. Also das
ich
ist
dachte, die Genesis nie als Buch begreifen, also Tagebuch führen, wie Gott die Welt erschaffen hat. Ja. Ja.
Nein, also letztlich kann ich die Bibel, grundsätzlich, kann die Bibel durch ganz verschiedene Brillen angucken.
Ja, und noch einmal, ich möchte mal den Satz sagen, ja, das Seminar ist ausgeschrieben, und wir können ja alle Deutsch. Das Seminar ist ausgeschrieben mit einem Juden, das wissen Sie alle, die sich angemeldet haben, mit einem Juden gemeinsam das Buch Kohelet anschauen. Und wer sich für dieses Seminar angemeldet hat, weiß, dass ein Jude, der sich sehr bewährt hat in Deutschland, im jüdisch-christlichen Dialog mit jüdischen Augen und rabbinischer Expertise dieses Seminar leitet. Das ist das Thema dieses Seminars, nichts anderes. Ich wollte dir etwas sagen. Das ist das Thema des Seminars. Jedes Seminar hat ein Thema, und wer Deutsch lesen kann, weiß, was in diesem Seminar passiert. Er wollte dringend etwas sagen.
Ich wollte auf die Ausschreibung eben, habe ich mich bezogen.
Genau, ja. Wir können ja alle Deutsch.
Also die Ausschreibung ist für mich, enthält für mich das, was jetzt auch da ist.
Genau.
Genau.
Ohne Vorkenntnisse hat es der.
Ohne hebräische, ja, Vorkenntnisse.
So ist es. Und genau das passiert in dem Raum. Ich möchte das hiermit beenden. Rabbinische Betrachtungen, wer Deutsch kann, und wir können alle Deutsch, rabbinische Betrachtungen zum schwierigsten Buch der Bibel. Und ein Rabbi, ein Gelehrter, dessen Tradition ich vertrete, macht diese Auslegung. Und wer Deutsch kann, ist informiert. Wer wollte noch etwas sagen, bitte? Sie wollten was sagen.
Zu dem Satz da, sei ein Bibelwerder. Und sei nicht übermäßig die Weise, sonst wirst du verstanden.
Genau, was ist das?
Drückt es dasselbe aus wie sende ich die Armen im Geiste, denn ihr ist das Unser.
Wunderbar. Sagen Sie es nochmal laut, das war eben sehr schön, nur zu leise.
Selig die Armen im Geiste, denn ihr ist das
Unser. Wunderbar. Wunderbar. Sei nimmer, ich danke Ihnen sehr. Noch einmal schauen Sie auf den Satz, sei nimmer ein Vielbewerter. Das heißt, versuch nicht ein Über, was ich vorhin schon sagte, versuch nicht ein Überheiliger oder ein Übergescheiter oder ein Übererfüller. Wenn Sie wollen, können Sie es auch in meinen Worten notieren. Ein Übererfüller des Gesetzes, der Tora zu sein. Versuche nicht der Überpäpstlichere als der Papst zu sein. Ich fühle mich sehr verstanden. Ich fühle mich sehr geachtet und verstanden. Sei nicht päpstlicher als der Papst, weil du mit Gott, wie gesagt, keine Abrechnungen machen kannst. Du kannst mit Gott keine Abrechnung machen. Wenn ich päpstlicher als der Papst bin und die Gebote übererfülle, dann wird Gott mir ein sorgenfreies Leben geben. Diese Überlegungen gehen nicht auf. Das ist nicht bibelgemäß, sagt er. Sonst wirst du verstarren und du wirst merken, dein Leben ist nicht in Bewegung. Du wirst keine Erfüllung haben diesbezüglich. Genau. Und dann unten schaut den letzten Satz. Gut ist, noch einmal, wo ich den Pfeil gemalt habe, gut ist, dass du an dies da dich hältst und deine Hand sich auch nicht lasset von diesem da. Denn wer Gott fürchtet, unser altes Thema, wer Gott ehrt, Sie erinnern sich, wie wir fürchten ausgelegt haben, wer Gott ergreifenderweise beachtet, wer einen tiefen Respekt vor Gott hat, der wird all dessen ledig. Muss ich Ihnen kurz erklären, was ledig heißt. Er will damit Folgendes sagen. Wenn du wirklich Gott fürchtest, wirst du weder versuchen, ein Oberheiliger zu sein, was er vorhin sagt, der viel bewährte, noch wirst du den Frevler unbedingt meiden wollen. Es gibt ja Menschen, die sagen, schauen Sie kurz her, ich muss ganz heilig werden. Ich muss ein überpäpstlicher Mann werden. Päpstlicher als der Papst und bloß nicht sündigen. Und Sie wissen ja, der Psychologie gilt ja, wenn Sie sagen, nicht werden, werden Sie genau das, wovon Sie ja sich distanzieren wollen. Das heißt, er sagt immer, sag dir, im Leben kann es Situationen geben, in denen ich mal sündige. Fränkisch gesprochen. Noch einmal, versuch, all dessen ledig heißt, du wirst letztlich von beidem befreit werden, wenn du sagst, im Leben kann es nicht mir immer erspart bleiben, dass ich sündige oder dass ich mal etwas tue, was am anderen wehtut, etc. Dieses Frevelhafte. Sei nicht dieser Obergescheite oder dieser besessene Mensch, der sagt, ich werde nur heilig sein. In meinem Leben gibt es keine Verfehlungen. Es wird nichts helfen. Du wirst gerade dann, wenn du dich darauf versteifst, nie einen Fehler zu machen, erst recht einen Fehler machen. Das wird dir jeder Psychologe bestätigen. Wo ein großes Nicht ist, bloß nicht machen, wird genau das passieren, Self-Fulfilling Prophecy nennt man das, wovor du Angst hast. Und darum sagt er etwas ungemein Gescheites, das ist bitte notieren, versuch in die Mitte zu kommen. Ich muss ein böser Mensch werden, weil ich Spaß habe, böse zu sein, sag aber auch nicht das andere Pendel, ich muss der heiligste Mensch der Welt werden. Es wird nichts werden. sondern bleib in der Mitte. Sag dir, es wird sich ergeben, dass ich mal was Böses tue, es wird sich auch mal ergeben, dass ich sehr Gutes tue, aber ich muss weder das eine Extrem noch das andere werden.
Das haben wir psychologisch getestet, indem er gesagt hat, jetzt darfst du nicht in dem Moment meinetwegen an einen Elefanten denken.
Richtig. Ich danke
das
Ihnen.
Das ist dann ganz schwer, ne? Dann nicht
rechnen. So ist es. Das ist so, wie wenn ich Ihnen sage, denken Sie jetzt nicht an einen blauen Papagei. Auf keinen Fall nicht denken an einen blauen Papagei. Da denken Sie erst recht an einen blauen Papagei. Weil unser Gehirn ja das nicht erst als Befehl auffasst. Das haben Neurochirurgen immer wieder erwiesen. Das Nicht, wenn es zu penetrant kommt, neutralisiert sich. Und das, was hinter dem Nicht kommt, der blaue Papagei, wird erst recht gesehen.
Ich wollte noch mal kurz zum Schöpfungshymnus. Also ich bin ja mittlerweile, gehe ich davon aus, dass ich durch dieses Wort, was hier in diesem Buch steht, möchte Gott mit mir in eine Beziehung treten.
Ganz genau.
Das ist meine Glaubensüberzeugung. Als Christ. Ich bin ja Christ. Mhm. Und durch dieses Wort möchte Gott mit mir in Beziehung treten. Und diese Beziehung, ich habe auch 10 Semester Theologie studiert, diese Beziehung, die ist für mich durch die Beschäftigung mit der Theologie nicht intensiviert worden, sondern die hat mich gelehrt, gewisse Hintergründe zu kennen. Mhm. Was mich die Beziehung aber mit Gott, die ich ja möchte, geholfen hat, war die rabbinische Betrachtung.
Sehr schön.
Das hat mir geholfen, in diese Beziehung mit dem Wort Gottes reinzukommen. Mhm. Weil wir Katholiken, wir haben ja das Wort Gottes, wir durften es ja noch nicht mal lesen vor dem Konzil, mhm, auf Deutsch. Mhm. Wir haben ja uns da gar nicht weiter damit beschäftigt. Und das hat mir sehr geholfen, eben deswegen möchte ich das einfach nochmal sagen. Es hilft mir persönlich, in meinem persönlichen Glauben, in Beziehung mit dem Wort Gottes zu kommen, hilft mir gerade diese Deutung.
Ich fühle mich sehr geachtet und sehr respektiert durch meine, durch deine Beiträge. Vielen herzlichen Dank.
Das andere, der Gilgamesch-Epos zum Beispiel, was Sie sagten, das ist für mich insofern nebensächlich, als dass es mir nicht zu meinem Glauben hilft.
Das ist schon richtig, aber ich wollte die Verbindung herstellen, dass es eigentlich Erzählungen sind und keine Tagebücher.
Ja. Sind auch keine Tagebücher.
Ja. Zur Verständigung nochmal, es war einfach nur zur Verständigung, dass es Hymnen sind und dass man durchaus mit der Evolution leben kann und hingehen kann, weil es einfach...
Anke, darf ich Sie bitten, seinen Beitrag sehr ernst zu nehmen.
Ja,
in unserer Heiligen Schrift, die hier in einem katholischen Haus, wir sind in einem katholischen Haus und nicht in der Volkshochschule Bamberg, wir sind in einem wunderbaren Haus der Erzdiözese Bamberg und wir machen religiöse Arbeit, bitte. Wir sind nicht irgendein Verein in Bamberg. Da betrachten wir Heilige Schrift, das wissen Sie ja alle, aber es ist gut, dass der Teilnehmer... mein wunderbarer Schüler, das ausspricht. Wir schauen uns ja nicht irgendwas an, was für uns Christen und Juden nicht die Relevanz hat und die Brisanz hat, wie eben das, was in jeder Heiligen Schrift seit 2000 Jahren die Welt bewegt hat, nämlich die Heilige Schrift.
Nee.
Aber das muss unterschieden werden zum Gilgamesch-Epos. Gilgamesch-Epos ist interessant, aber das darf gar nicht in einem Atemzug, ehrlich gesagt, genannt werden mit der Heiligen Schrift, finde ich. Denn unsere Heilige Schrift hat nichts mit Gilgamesch-Epos zu tun und wir vergleichen auch nicht Schöpfungsepen, das ist nicht das Thema des Seminars, sondern wir schauen uns an die Heilige Schrift unter dem Aspekt, was ist heilig an dieser Schrift.
Verstehe ich doch voll und ganz, aber nur wenn einmal das Thema kommt, dann kann man das auch immer was richtig stellen oder unterstützen.
Ja, ich wunderbar. Richtig stellen finde ich wichtig. Anderes. Es muss nämlich richtig gestellt werden. Dankeschön.
Ich kann ihn unterstützen. Der Professor im ersten Semester hat gesagt, wenn ihr klebt, dass ihr hier gläubiger werdet durchs Studium, ist ja total falsch.
Richtig.
Habe ich gedacht, ich bin falsch.
Ja.
Aber ich wollte es, dass die mir da was erzählen, was die mir jetzt. Ich wollte den Hintergrund wissen, wie er sagt.
Wunderbar. Ja.
Und das kann ich voll aufgestellt.
Und ich finde es ganz wichtig, bevor wir gleich weitermachen, nochmal, damit das klar wird, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs, hier in 14 Heiligen und wo ich in Deutschland arbeite, das wissen Sie oder ihr das auch noch hören, mache ich Glaubensseminare. Ich mache nicht intellektuelle Bildungsseminare. Ich mache, und das ist auch ausgeschrieben, rabbinische Betrachtungen jüdischer Bibelexeget im interreligiösen Dialog. Und wer mich im Internet kennt, und das wissen ja die meisten, weiß, dass ich zur Glaubensvertiefung, und dieser wunderbare Mensch hat das so wahrgenommen und Sie auch, ich mache Seminare, die zur Glaubensvertiefung dienen. Nicht reine intellektuelle Spielereien, sondern ich helfe in einem großen Haus der Erzdiözese Bamberg und in vielen anderen Diözesen, ich bin in fast jeder Diözese in Deutschland im Geschäft, in Anführungszeichen, helfe ich Menschen zu ihrem Glauben, zu ihrem christlichen Glauben mittels jüdischer Wurzeln tiefer reinzukommen. Und da finde ich es wunderbar, dass so ein Ehepartner und Sie auch das würdigen und das verstehen. Denn das mache ich ja seit 20 Jahren und das ist im Internet überall erkennbar. Und viele kennen mich ja schon aus vielen Seminaren. Okay, bitte Seite 402. Darf ich doch bitten, 402, wir müssen einen Sprung machen. Kein Mensch, da wo ich unterstrichen habe, 402, kein Mensch schaltet über den Wind. Sind Sie? Achso.
Besser jemand.
Wer möchten Sie? Kein Mensch schaltet über den Wind?
Kein Mensch schaltet über den Wind. Den Wind einzusperren. Kein Schalten ist über den Tag des Todes. Und kein freigeschickt werden im Krieg. Und nicht macht Frevel gut seinen Inhaber entrinnen. All dies habe ich gesehen und tat mein Herz heran. Und zu allem tun, das getan wird unter der Sonne, in der Frist, da der Mensch über den Menschen schaltet, ihm zum Übel. Sodann habe ich gesehen, Frevler begraben werden und sie kamen hinein, aber hinweg von heiligen Ort mussten gehen und vergessen werden in irgendeiner Stadt, die Redliches hatten getan. Auch dies ist Dunst, weil kein Verdikt über übles Tun eilends zur Tat wird.
Verdikt heißt Urteil übrigens. Ein Verdikt ist ein Urteil, weil kein Urteil über übles Tun eilends zur Tat wird.
Drum schwillt das Herz der Menschensöhne in ihnen, Übles zu tun, dieweil der Sünder übel tut hundertfach und besteht lange darauf los. Aber ich auch kenne, das Gutes wird den Gottesfürchtigen, die sich vor ihm fürchten. Und nicht wird Gutes dem Frevler und nicht länger er die Tage schattengleich, weil er keine Furcht hat vor Gott. Ein Dunst wehst um das, was auf der Erde getan wird. Das bewährte Wesen an die gelangt, was dem Tun der Frevler gemäß ist. Und Frevlerwesen an die gelangt, was dem Tun der Bewährten gemäß ist. Ich habe gesprochen, dass auch dies ein Dunst ist. Und gerühmt habe ich die Freude, weil kein Gutes für den Menschen ist unter der Sonne. Alles zu essen und zu trinken und sich zu freuen.
Alles, genau, als zu essen.
Und das kann ihn begleiten bei seiner Mühe, die Tage seines Lebens, die ihm Gott gegeben hat unter der Sonne.
Genau, bis dahin, vielleicht bitte kurz Reflexion, was fasst er hier zusammen? Das ist auch ein wichtiger Abschnitt, ich habe es Ihnen oben schon mal mit zwei Zeichen markiert, das sind lauter wichtige Stellen. Wir sind wieder konfrontiert mit dem Thema unter der Sonne. Versuchen Sie in Ihren Worten einfach nur in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen, nach einer kurzen Reflexionszeit, was er hier sagt. Ihren Gedanken, wie würden Sie es, wenn Sie Salomo wären? In Ihren einfachen Worten, Dankeschön, danke. In Ihren einfachen Worten wiedergeben. Würden Sie es versuchen? Einfach, Sie sind Salomo oder Salomos Berater, haben etwas zu verkünden dem Volk und in Ihren einfachen Worten, was will er uns vermitteln? Welche Ermahnung spricht er aus in Ihren einfachen Worten? Natürlich sind die anderen auch eingeladen. Vielleicht jeder ist eingeladen, in unser jüdisches Lehrhaus, jüdisch-christliches Lehrhaus beizutragen. Was meint er, wenn er sagt, kein Mensch schaltet über den Wind einzusperren? Kein Schalten ist über den Tag des Todes und kein freigeschickt werden im Krieg. Und nicht macht Frevel gut seinen Inhaber entrinnen. Das sind unheimlich tiefe Gedanken. Versuchen Sie es, Ihre einfachen fränkischen Worte zu kleiden. Das sind wirklich ganz tiefe Gedanken, die uns die Bibel, das heilige Buch der Bibel schenkt. Ich lade Sie alle ein, zu versuchen zu verstehen, zur Bereicherung und Vertiefung Ihres Glaubens, aus den Quellen des Judentums das zu verstehen und in einfache Worte zu kleiden. Was erkennt ein weiser Mann als älterer Mann, als altälterer Mann, der im Leben geworden ist und vermittelt seiner Nachwelt?
Ich bin nicht der Herr über das Geschehen.
Ja. Ja.
Die Guten bekommen nicht eine Belohnung dafür schon unter der Sonne.
Ja, auch richtig, genau. Wir können keine Abrechnung, und nochmal das Thema, wir können keine Abrechnung bzw. Berechnung mit Gott erstellen. Wir können nicht sagen, ich war gut, lieber Gott, gib mir jetzt Gutes. Ich habe so viele Menschen gekleidet, wie Jesus sagt, ich habe die Nackten gekleidet, die Armen gefüttert. Jetzt will ich ein gutes Leben haben. Das geht bei Gott nicht. Das ist ja auch das Thema von Hiob. Hiob sagt, ich war so gut zu meinen Mitmenschen, warum ereilt mich das Böse? Das geht nicht. Bei Gott kannst du nicht Abrechnung stellen. Denn in Jesaja heißt es, meine Wege sind nicht eure Wege. Und eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Denn soweit Himmel von Erde entfernt sind, sind meine Gedanken von euren Gedanken entfernt und eure Wege von meinen Wegen entfernt. In Jesaja 55. Wir können Gott nicht Abrechnung stellen. Noch ein Gedanke, was ist das mit dem Schalten über den Wind einzusperren? Was will er damit sagen? Und kein Schalten ist über den Tag des Todes. Das ist eine ganz wichtige.
Wir sind ganz dem Willen Gottes ausgeliefert,
genau.
Ohne dass wir irgendwas machen können.
Genau. Und du kannst den Tag deines Todes eben nicht bestimmen. Das ist wichtig. Die Rabbiner, will ich Ihnen sagen, sagen das noch viel härter. Die rabbinische Tradition sagt, du hast keinen Einfluss auf dein Geborenwordensein und du hast keinen Einfluss auf dein Weggehen aus dieser Welt. Du wirst geboren, weil deine Eltern sich entschieden haben, dich zu zeugen, beziehungsweise Gott dahinter, und du wirst eines Tages diese Welt verlassen, ob es dir passt oder nicht. Das sind harte Tatsachen, harte Parameter des Lebens sozusagen. Du hast keinen Einfluss auf die Grunddaten deines Lebens. Das ist eine harte und nicht einfach zu verdauende Tatsache. Das meint auch mit dem Wind. Du kannst nicht über den Wind scheinen, du kannst Wind nicht eingreifen. Sie wissen ja auch, wie Jesus in Johannes sagt, der Wind weht, wo er wehen will. Sie kennen das aus dem Munde eines anderen Juden auch. Wir haben über die Fakten des Lebens keinen Einfluss. Dass es jetzt zum Beispiel im November schön ist und nicht wie verrückt tonnenweise regnet, haben wir auch keinen Einfluss. Normalerweise regnet es jetzt im November, -3 Grad. 10 Pullover anziehen oder Mantel gehen. Das haben wir nicht im Griff. Gott hat das Leben im Griff. Die Grunddaten des Lebens haben wir nicht im Griff. Bitte, die Dame.
Ja, ich habe gedacht, aber da steht, kein Schalten ist über den Tag des Todes.
Genau.
Meine Beziehung zu Gott kann ich nur richten bis zum Tod.
Ja.
Ich kann nicht korrigieren.
Ja.
Nach dem Tod habe ich nichts mehr in der Hand, um meine Beziehung zu Gott.
Genau. Und aber auch noch der Punkt, dass Sie selbst den Todestag nicht begreifen können. Sie können jetzt sagen, ich will morgen sterben. Oder ich will 117 Jahre alt werden. Das haben Sie nicht im Griff.
Aber in dieser Frist meines Lebens
genau.
Habe ich die Chance, bis zum Tod meine Beziehung einzustellen.
Richtig. Ja. Und noch einmal, selbst Sie können Ihr Leben gestalten, aber nur innerhalb bestimmter Parameter. Sie können nicht sagen, ich werde nie arbeitslos werden. Das haben Sie nicht im Griff. Oder morgen möchte ich am 9. November, weiß ich, 1 Million in der Lotterie gewinnen. Das haben Sie nicht in der Hand. Das hat keiner in der Hand. Wir können nicht unser Leben bestimmen in Bezug auf die Unvorhersehbarkeiten des Lebens. Wissen Sie an selbst nie zu sehen. Wie sehr sie plant, der Mensch denkt und Gott lenkt. Kennen Sie ja das Spruch. Das steckt auch dahinter. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Und wir sind bestimmten Fakten des Lebens ausgesetzt, ob wir es wollen oder nicht. Stichwort Scheidung, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Katastrophen haben wir nicht im Griff.
Wie ist es mit dem Suizid?
Genauso wenig. Das Judentum sagt, Suizid sollte man meiden, denn ein Suizid löst nie Probleme. Die rabbinische Tradition sagt, wenn du dir das Leben nimmst, und obwohl du kein Recht dazu hast, denn das Leben ist dir gegeben und wird dir abgenommen werden eines Tages. Wenn du trotzdem dir dein Leben selbst nimmst, beziehungsweise es beendest, löst du damit keine Probleme. Sie werden dann in der anderen Welt, droben, dich genauso konfrontieren wie unten. Du kannst deinen Aufgaben nicht entrinnen. Und wenn du irdische Aufgaben hast, musst du dich ihnen stellen. Du kannst ihnen nicht entrinnen. Und der Selbstmord, sagen viele Gelehrte, die ich für sie lesen durfte, aus der biblischen Tradition, löst kein Problem. Es ist nur ein Davonlaufen. Denn die Probleme, wie gesagt, ereilen dich in der anderen Welt noch viel wuchtiger. Es ist nur Augenwischerei, wenn du denkst, ich habe mich ja ausgelöscht. Damit ist das Problem erledigt. Es ist nicht erledigt. Es ist nur scheinbar erledigt. Gut, noch vielleicht oben, den Gottesfürchtigen, können wir das nochmal gerade anschauen oben, das Gutes. Und besteht lange darauf, dass ich auch erkenne, dass Gutes wird den Gottesfürchtigen, die sich vor ihm fürchten, und nicht wird Gutes dem Frevler, und nicht längert er die Tage schattengleich, weil er keine Furcht hat vor Gott. Längert ist auch so ein typischer Germanismus, den er kreiert. Längert heißt verlängern bei ihm, lang machen. Das ist ein schönes Wort, das er kreiert, längern die Tage. Was drückt er damit aus? Er drückt damit aus, dass letztlich der Gottesfürchtige dennoch siegen wird, der Bewährte. Wer Gott fürchtet, wird letztlich vor Gott bestehen. Das sagt er oben bei meinen 2 Strichen. Wer sich fürchtet vor Gott, wer Gott respektvoll begegnet, wird letztlich siegen. Auch wenn es nicht immer danach aussieht. Auch wenn das Leben oftmals hart aussieht in Bezug auf den leidenden Guten. Er sagt aber, und nicht wird Gutes dem Frevler. Das heißt, über kurz oder lang wird der Frevler mit seiner bösen Tat konfrontiert werden. Und der Gute wird seine Belohnung, seine guten Geschenke von Gott bekommen, auch wenn es nicht immer danach aussieht. Aber das ist sein Glaube. Wir machen ja ein Glaubensseminar. Sein Glaube ist, ich wiederhole, dass das Gute belohnt wird und das Böse mit Konsequenzen behaftet wird.
Aber wir wissen nicht, wie und wann. Und
das ist richtig.
Das ist ein ganz wichtiger Satz.
Sag's nochmal, genau.
Weil kein Verdikt über übles Tun eilends zur Tat wird.
In deinen Worten?
Das heißt also, da ist wieder der Faktor Zeit. Da haben wir eine Ursache, also ein Mensch begeht eine Sünde. Und wir haben die Folge, also quasi Gottes Gericht das dann ergeht.
Genau.
Die Konsequenz. Aber dazwischen liegt Zeit.
Wunderbar.
Also ich klaue etwas, werde nicht erwischt, kann damit wunderbar 10 Jahre leben. Und dann plötzlich von ganz woanders her passiert irgendetwas.
Wunderbar.
Ja. Und ich sage, wie kann Gott das zulassen? Ich habe doch nichts gemacht, weil ich das schon längst vergessen habe, dass ich vor 10 Jahren geklaut habe.
Sehr gut.
Und das ist das, wo er dann, das ist eigentlich dieser Dunstfaktor.
Ja.
Ne, wo dann die Leute, die immer weitermachen, immer mehr raffen und lügen und betrügen. Ja, und mir geht's doch gut.
Ja.
Irgendwann kommt aber die Rechnung.
Wunderbar.
Wir wissen nicht, ob unter der Sonne oder über der Sonne.
Wunderbar, ich fühle mich sehr gut verstanden. Ist angekommen, was unser Teilnehmer sagte?
Ich habe eigentlich auch diese Stelle so ausgedrückt, es ist alles möglich. Es ist möglich, dass der Frevler also nicht bestraft wird, der Gute, der wird bestraft, der wird bald sterben oder so. Aber ob ich auch kenne, dass Gutes wird, also es kann auch sein, also meistens, dass der Gute dann doch belohnt wird.
Ja gut, richtig, aber achten Sie bei meinen beiden Strichen. Er sagt ja, dass ich erkenne, dass Gutes wird den Gottesfürchtigen, die sich vor ihm fürchten. Er glaubt daran, wie unser Thomas sagt, über kurz oder lang, wenn es auch lange dauert, nach 100 Jahren oder im Himmel, das Gute wird dem Gottesfürchtigen zuteil werden. Das ist seine feste Überzeugung. Und ich möchte sogar sagen, das war auch seine empirische Erfahrung. Er hat es erlebt, dass über kurz oder lang das Gute den guten Menschen zuteil wurde. Nur eben, wir haben den Zeitfaktor in unserer Überlegung. Das ist wichtig. Gottes Berechnungen sind anders als unsere Berechnungen. Wir sagen ja immer, wenn es Gutes getan ist, dann musst du morgen sofort was Gutes bekommen.
Ja, hast was Gutes gar getan? Nicht, was gut ist
für eben, uns. Richtig, ja, wunderbar. Ja, erstens wissen wir gar nicht, was Gutes ist. Und zweitens ist ja bei Gott eine andere Zeitdimension. Selbst wenn ein guter Mensch nicht sofort seinen Lohn bekommt, ihm Gutes widerfährt, sodass man sagen kann, warum leidet er 20 Jahre, bis er endlich einmal, weiß ich, 1 Million verdient oder irgendwas Gutes bekommt. Bei Gott gelten, was ich Ihnen eben sagte, andere Berechnungen. Meine Wege sind nicht eure Wege, was wir eben gesagt haben.
Mal langsam,
genau. Wunderbar.
Ja, ne? Gott, danke. Ist gerecht. Und da steht auch irgendwo, die Rache ist mein.
Also wunderbar.
Das kann dann nach Jahren oft kommen.
Wunderbar.
Ne? Gott, die Rache ist mein.
Jetzt, Vergeltung heißt es eigentlich, die Vergeltung.
Und dann kommt es irgendwann, wenn man vielleicht gar nicht mehr dran denkt.
Wunderbar. Und noch einmal darf ich Sie bitten vor der Kaffeepause, gerühmt habe ich die Freude, nochmal die mittlere Teil, weil kein Gutes für den Menschen ist unter der Sonne, immer wieder das Thema als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Bitte machen Sie da einen dicken Pfeil, das ist immer wieder die Quintessenz. Gutes für den Menschen unter der Sonne, essen und trinken. Essen und trinken ist nicht so einfach, wie Sie denken, haben wir ja schon gesagt. Essen und trinken heißt die einfachen Dinge als Gabe Gottes betrachten. Die einfachen Dinge des Lebens als eine Segnung betrachten und nicht einfach darauf hinweg galoppieren und sagen, erst wenn ich meine Million habe oder erst wenn ich meine Yacht in Monaco habe am Mittelmeer, dann bin ich ein Gesegneter. Da sagt er, das ist falsch. Gott, woher weißt du, dass Gott dich mit einer Yacht sehen will in Mallorca oder in Monaco? Woher weißt du das? Vielleicht will Gott, dass du dich mit einem einfachen Essen oder wie dieses wunderbare Ehepaar mit 10 Kindern in die Welt gesetzt. Woher weißt du, dass das nicht das Glück ist? Das ist größeres Glück als die beiden. Die beiden haben entschieden, 10 Kinder in die Welt zu setzen. Die haben ihr Glück nicht in 1 Million oder eine Villa in Paris gesetzt. Und, was?
Haben wir auch.
Habt ihr auch? Jetzt kommen die Fakten raus.
Überglückliche.
Sind doppelt gesegnet.
Doppelt gesegnet. Jetzt kommen die nackten Fakten raus. Jetzt kommt die Villa.
Aber wer es glaubt, wird sehen.
Ja.
Und noch ein Aktienpaket.
Und noch die Millionen an der Börse.
Aber wer es glaubt, wird sehen.
Also ich habe keine Villa. Wissen Sie, ich habe keine Villa und gar nichts und bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Warum? Weil ich Seminare machen darf. Mit denen, ich habe Sie bitten. Meine Seminare sind mein Kapital. Wenn ich mit Ihnen arbeiten darf und in ganz Deutschland große Seminare machen darf, sind das meine Millionen. Und seine Millionen und die Millionen dieser Frau sind die 10 Kinder.
Scheinfeld, ne? Glücksmillionäre, ne?
Genau. Okay, jetzt machen wir noch eins. Moment, ich will noch kurz vor der Pause. Darf ich Sie bitten, noch umzublättern, damit wir noch einen großen Block vor der Pause haben? Wir haben noch 5 Minuten vor der Kaffeepause. Ich hätte gern, wer hat gestern so schön vorgelesen? Ist der schon weg? Nee, der war doch, wer hat gestern vorgelesen? Ach, du natürlich, Thomas. Darf ich dich bitten, 404.
Ja.
Thomas Ness, 404 oben, gerade noch einen Block, da habe ich viel unterstrichen, alles weil wir gleich jetzt zum Höhepunkt des Seminars schreiten. Wir sind ja fast am Ende, aber den müssen wir noch besprechen. Wenn Sie so lieb sind, bitte, 404 oben, alles ist gleich wie für alle. Thomas.
Alles ist gleich wie für alle. Eine Widerfahren ist dem Bewährten und dem Frevler, dem Guten und Reinen und dem Magnigen, dem, der Schlachtopfer bringt, und dem, der kein Schlachtopfer bringt, Gleich ist der Gute, gleich der Sünder, der Schwörende gleich wie der, der den Schwur scheut. Dies ist Übel in allem, was getan wird unter der Sonne, das eine Widerfahrnis für alle ist. Auch füllt sich mit Übel das Herz der Menschensöhne. Und Tollheit ist in ihrem Herzen ihr Leben hindurch, danach zu den Toten. Denn wer allen Lebendigen zugesellt ist, da gibt's eine Sicherheit. Denn besser dran ist ein lebender Hund als ein toter Löwe.
Das berühmte Zitat, das wir am Freitagabend hatten.
Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Aber die Toten wissen kein Irgendwas. Denn sie haben weiter keinen Lohn, denn ihr Gedächtnis wird vergessen. So ihre Liebe, so ihr Hass, so ihr Eifer, längst ist's entschwunden. Kein Teil haben sie weiter an der Welt in allem, was getan wird unter der Sonne. Geh es in Freuden dein Brot, guten Herzens trinke dein
Wein. Jetzt darf auch der Wein getrunken werden. Jetzt darf der Boxbeutel getrunken werden. Jetzt sind wir auch beim Wein. Eben der wunderbare Boxbeutel. Der Franken-Boxbeutel, den ich mir auch mitgenommen habe nach Hause.
Endlich, endlich.
Denn längst hat Gott dein Tun begnadet. Alle Zeit seien weiß deine Kleider. Öls ermangle nicht dir auf dem Haupt. Wie sie das Leben mit dem Weib, das du liebst, alle Tage deines
Dunstes. Ah, es wird immer konkreter.
Die er dir gegeben hat
unter der Sonne.
All deine Dunsttage, denn das ist dein Teil am Leben, um deine Mühe, damit du dich mühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun findet, tu es mit deiner Kraft. Denn kein Tun ist, noch Berechnung, noch Erkenntnis, noch Weisheit im Gruftreich, wohin du gehen musst. Wieder war es zu sehen unter der Sonne. Nicht ist der Schnellen der Wettlauf.
Wunderschön, achten Sie auf die Schönheit.
Und nicht ist der Helden der Krieg. Und auch nicht der Weisen ist Brot. Und auch nicht der Klugen Reichtum. Und auch nicht ist der Erkennenden Kunst.
Gesundheit gescheitert. Danke.
Denn Frist und Zufall widerfährt ihnen allen. Denn auch nicht kennt der Mensch seine Frist. Fischen gleich, die sich fangen im üblen Netz. Vögeln gleich, verfangen in der Schlinge. Ihnen gleich zu übler Frist werden die Menschensöhne verstrickt, wenn es plötzlich sie überstürzt. Auch dies habe ich an Weisheit gesehen, und sie erschien mir groß. Eine kleine Stadt, wenig Leute darin, da kam ein großer König herzu und umzingelte sie und baute wider sie große Bollwerke. Nun fand darin sich ein Mann, ein entbehrender Weiser, der hat mit seiner Weisheit die Stadt gerettet. Aber nicht gedachte ein Mensch jenes entbehrenden Mannes. Da habe ich gesprochen, besser ist Weisheit als Heldentum. Aber die Weisheit des Entbehrenden ist verachtet, und seiner Reden werden keine gehört. Reden weiser, die in Ruhe zu hören sich geben,
wunderschön,
mehr sind sie als das Geschrei eines Herrschers über Toren. Besser ist Weisheit als Kampfgerät, aber ein einziger Sünder macht vieles Gute schwindelig.
Dankeschön bis hier. Darf ich Sie kurz bitten mit Ihrem Tischnachbarn, 5 Minuten, 5 bis 7 Minuten vor der Kaffeepause, das bringen wir nach der Kaffeepause ein, Susanne, einfach drüber zu sprechen. Das sind so tiefe Gedanken. Versuchen Sie das ein bisschen mit Ihrem Tischnachbarn, damit wir auch in eine Dynamik kommen zu besprechen. Haben wir eine Frage? Eine Frage, wozu?
Der Text hier, Öls ermangelnde nicht dir auf dem Haupt. Was ist denn gemeint mit Öls?
Ja, Öls ist der Genitiv. Es ermangle dir nicht des Öls. Das ist ein Genitiv, den er konstruiert. Darum kommt das S. Es ermangle dir nicht des Öls auf dem Haupt. Das ist ein Genitiv. Sie versuchen zu verstehen, wir hatten ja schon gestern, oder wir können es gerade besprechen, welche Bedeutung hat im Orient das Öl? Wenn Sie es kurz sagen. Das müssen wir wissen, wenn man...
Bitte?
Salbung natürlich. Ein Messias wird gesalbt mit Öl. Auszeichnung, gesalbt. Ganz kurze Wissensfrage. Wer wurde zur Zeit der Bibel immer mit Öl gesalbt?
Propheten.
Noch eins, Priester? Priester und Könige. Antwort. Propheten, Priester, Könige wurden immer, Stichwort Saul und David, mit frischem, aus welcher Pflanze? Olive. Nur frisches Olivenöl. Frisches, kostbares Olivenöl, dessen Produktion ein ungemein aufwendiger Prozess war. Darum war Olivenöl eine Kostbarkeit im Orient. Und darum wurde man eben mit Olivenöl gesalbt, nicht mit anderen Pflanzen.
Es gab noch das spezielle Salböl, das Moses noch hergestellt hatte.
Richtig, das war für die Priester.
Ja, ja,
die genau. Priester und die Kultgegenstände im Tempel, fränkisch gesprochen, wurden ebenfalls mit frischem Olivenöl, das einen ganz langen Prozess durchmachen musste, gesalbt. Propheten, Priester, Könige und die großen Kultgegenstände im Tempel, das Becken zum Beispiel, wurden in einem langen Prozess, in einem heiligen Prozess mit frischem Öl gossen. Und das meint er, wenn er sagt, des Öls ermangle nicht auf dem Haupt. Könige wurden gesalbt, aber auch vermögende Menschen im biblischen Jerusalem und im biblischen Palästina, die sich das Öl leisten konnten, eben die Aristokraten oder eben die reichen Leute, die wurden auch mit frischem Öl begossen, aber nicht zu Weihezwecken, sondern einfach nur, um ihre Stellung zu kundzutun. Wer Öl sich leisten konnte, konnte sich salben zu Erfrischungszwecken oder zu Reinigungszwecken. Man hatte ja damals nicht so wie wir Shampoos und Seifen, das gab es ja alles nicht. Aber Öl war, das wussten die Menschen, hatte eine ungemein desinfizierende und konservierende Wirkung. Das wissen wir ja heute auch in der Kosmetikindustrie, auch in der Heilindustrie wird ja Olivenöl ungemein wiederentdeckt. Fast jede dritte Seife hat ja Olivenöl, weil man erkannt hat, dass das Olivenöl eine heilende Wirkung hat für Wunden auf dem Kopf und Wunden auf dem Körper und die Haut sehr zart, sehr geschmeidig macht. Und darum sagt er, schau zu, dass du dir das Öl erlangst, damit du eben rechtschaffen dastehst und dich pflegst, gut dastehst vor Gott. Öl, sich mit Öl salben, wenn man nicht ein König oder Prophet oder Priester war, heißt sich eben pflegen. Sich pflegen, vor Gott gut dastehen, sich kümmern um sich selbst. Wenn du dir das Öl leisten kannst und deine Haut, deinen Körper damit pflegst, zeigst du, dass du dein Leben wertschätzt. Dass du dieses irdische Leben wertschätzt und kostbar mit deinem Körper, den Gott dir gegeben hat, umgehst.
Ist ja auch
das zum Verständnis Ihrer Frage.
Die Salbung, also Maria Magdalena.
Salbung in Betanien.
Mit dem Nadenöl.
Die Salbung, kennst du doch die Geschichte
im Neuen Testament. Oder nur, dass sich aufricht, weil die das Ganze...
Das Öl hätte man den Armen geben können. In der Bibel heißt es Nardenöl. Narden sind auch ganz besondere, kostbare Pflanzen, die es in Palästina gab, aus bestimmten Wurzeln einer Pflanze. Und die waren enorm kostbar, weil es ein langer Prozess war, bis man aus diesen kleinen Wurzeln Öl herstellen konnte. Und darum gibt es ja die Diskussion im Neuen Testament, soll man eben mit dem Nardenöl die Füße Jesu salben? Und Jesus sagt, nein, ich möchte das gar nicht. Das kann man den Armen geben. Die können sich das nicht leisten. Ich will das gar nicht. Das soll man eher bedürftigen Menschen geben.
Wir werden gesagt, bei der Taufe und bei der Firmung mit Grisam.
Ja. Was ist das für ein Grisam? Kenne ich nicht. Da muss ich Ihnen sagen, ich habe davon gehört, aber kennst du das?
Naja, das ist nochmal mit einem... mit Kräuter versetzt, also Olivenöl und bei Grisam.
Achso, da könnte ein Kräuter noch dabei sein.
Balsam, glaube ich auch.
Gucken Sie zu Hause unter Wikipedia, wie schreibt sich Grisam? Mit CHR, nicht wahr? Da müsste ich auch gucken unter Internet, aber vermutlich sind da noch Kräuter zugesetzt.
Der Stamm ist Christus, ne? Christus, Grisam.
Ja, ja. Ich nehme an, wie Susanne Grimmer sagt, dass da Kräuter hinzugefügt wurden. Das war ja im Orient überhaupt eine Spezialität, Kräuter zu kennen. Die Menschen zur Bibelzeit hat eine ungemein ausgefeilte Kräuterkunde. Das wissen wir heute. Botaniker erforschen, dass die Kräuterkunde der Menschen der Bibel, die konnten wunderbar mit Kräutern umgehen. Darf ich Sie bitten jetzt kurz?
Es ist halb
elf. Erst in die Pause. Ja. Gut, dann gehen wir erst Kaffeepause und dann schauen wir den Text an.